überall immer bei uns ist. Und deswegen spielt es keine Rolle. Ich weiß auch nicht, was mit der Technik heute los war. Manches läuft manchmal einfach quer und bricht nicht so durch, aber das gehört dazu, denn das ist live. So ist es im Leben. Es geht nicht immer so, wie man sich's vorstellt. Thomas hat den Anfang heute gemacht, indem er sagte, manchmal verliert man auch die Zuversicht, das kann auch vorkommen. Ja. Sollte nicht sein. Na, die Bibel ist voll davon, von Leuten in den Psalmen, die die Zuversicht verlieren. Ja. So, es kommt drauf, auf die Theologie drauf an, die wir haben. Wir dürfen Leute sein, die auch mal Schwäche zeigen können. Weil wir einen Gott haben, der stark ist. Und der nicht davon abhängig ist, ob wir stark oder schwach sind. Er ist immer stark. Und er trägt auch die Schwachen. Und er ist in den Schwachen auch mächtig. So, die Fixierung ist nicht auf uns, sondern die Fixierung ist auf ihn. Und wenn wir auf ihn schauen, dann erleben wir diese Zuversicht, die wir natürlich brauchen und die uns immer wieder Freiheit schenkt und ohne die es auf die Länge der Zeit nicht geht. Ich möchte nicht immer niedergeschlagen sein, sondern ich möchte vorwärts gehen können und möchte wissen, ich erreiche mein Ziel, weil Gott mit mir ist. Ja. Und ich möchte nicht unterwegs die Zuversicht verlieren und irgendwo hängen bleiben. Und laut Gottes Wort ist es auch nicht so. Er beginnt und er vollendet. Er lässt uns manchmal unterwegs unsere Schwäche spüren. Aber immer mit dem Hintergrund, dass er uns seine Stärke zeigen will. Wenn wir in die Gefahr kommen zu meinen, wir sind selber stark genug. Ja. Die Bibel sagt, wenn er einen Augenblick seine Hand zurückzieht, dann meinen wir brechen schon zusammen. Ja. So, die Übermütigen, die kommen nicht durch, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und manchmal hilft er ein bisschen nach, dass wir wieder auf den Boden kommen, wenn wir zu sehr abheben. Aber alles in allem sind wir in seiner Hand und er formt uns und er bringt uns ans Ziel. Ihr Lieben, heute möchte ich auch an dieser Stelle etwas anderes machen. Ich möchte heute nicht einfach predigen, sondern einmal die Bewertungsfähigkeit und die Einordnungsfähigkeit der Zuhörer beleuchten. So ein Predigt hat ja immer zwei Seiten. Ne? Einer, der predigt und Leute, die zuhören. So, und ich meine schon, jeder Christ sollte auch soweit theologisch geschult sein, um eine Lehre, nämlich das, was er hört, und Lehren gibt es heute zuhauf, von der Bibel her bewerten zu können, einordnen zu können und nicht einfach alles zu schlucken. Er sollte sich zumindest darum bemühen, dass er diese Fähigkeit entwickelt und dass das mehr und mehr kommt. Und man selber nicht jedes Mal unsicher wird, wenn irgendein Wind der Lehre wieder einmal da ist und etwas ganz Neues auf den Tisch kommt und man steht davor und sagt, was ist das denn jetzt? So, Reife im Glaubensleben hat auch damit zu tun, nicht alles einfach nur zu schlucken, sondern Unterscheidungsvermögen zu haben. Davon spricht Gottes Wort ganz deutlich. Dass es auch darum geht, Unterscheidungsvermögen zu entwickeln. Das nicht immer den Profis zu überlassen, den Pastoren oder Lehrern, sondern selbstständig zu werden. Ein Zeichen von Reife ist, nicht immer abhängig zu sein von jemand anders. Sondern selbst zu stehen und selbst gehen zu können, selbst etwas beurteilen zu können. Das ist ein Zeichen, in Gottes Wort zumindest, auch von Reife. Im Hebräerbrief im 5. Kapitel ab Vers 11 heißt es, und es zeigt mir, dass diese Not oder dieser Problemkreis schon immer vorhanden war in der Gemeinde. Dort heißt es, darüber könnten wir noch viel sagen, aber es lässt sich schwer darlegen, weil ihr nicht mehr richtig hinhören wollt. Das sage ich jetzt nicht von euch und von uns, sondern das sagt der Schreiber hier, schreibt er das an die Hebräer. Dann geht er weiter und sagt, eigentlich müsstet ihr längst andere unterrichten können. Das sagt er zu den Gemeindegliedern, das sagt er nicht zu den Lehrern oder Ältesten der Gemeinde, sondern es wird zu den Gemeindegliedern gesagt. Eigentlich müsstet ihr längst andere unterrichten können. Stattdessen braucht ihr jemand, der euch noch einmal die Anfangselemente des ABC der Botschaft Gottes bringt. Ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung. Milch ist natürlich auch etwas, was uns ermutigt und jetzt bin ich wieder ermutigt und jetzt geht's wieder ein paar Schritte und etwas, was uns aufbaut, ja. Aber es geht eben nicht immer nur um diese aufbauenden Dinge, dass wir ermutigt sind, für die nächsten Tage durch die Woche zu gehen, sondern dass wir stabil und fest gegründet werden in Gottes Wort, wenn auch etwas kommt und dass es uns nicht gleich umbläst, sondern dass wir wissen, worin wir gegründet sind. Und das auch begründen können, warum wir darin begründet sind und gegründet sind. Dann heißt es weiter, wer aber nur Milch verträgt, ist noch ein Kind. Er ist nicht in der Lage, die Lehre von der Gerechtigkeit Gottes zu begreifen. Das finde ich schon herausragend. Das wird teilweise etwas anders übersetzt, aber darum geht es. Der ist nicht in der Lage, wirklich zu umfassen, was es bedeutet, Gott recht zu sein, sich in der Gerechtigkeit zu bewegen. Und zum Beispiel nicht ständig unter einem schlechten Gewissen zu leiden, weil man wieder meint, man hat nicht genug getan, um Gott zu gefallen. Vieles haben wir am Mittwoch gesehen, am Bibelschulabend, am Mittwoch. Viele Christen leiden unter schlechtem Gewissen. Viele Christen leiden unter Schuldgefühlen. Häufig nicht, weil sie schuldig sind, sondern weil sie Dinge falsch verstehen, falsch einordnen und unsicher sind. Und es geht dann so schnell, dass man das auf sich nimmt und es wird dann zu einer Belastung und man weiß nicht, wie kommt man raus, wie wird man das endlich los? Auch Christen, die schon lange gläubig sind. Dann geht es weiter. Feste Nahrung dagegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, die durch ständigen Gebrauch geschärfte Sinne haben und zwischen Gut und Böse, zwischen Falsch und Richtig zu unterscheiden. So, das ist ein Privileg der gesamten Gemeinde, dass jedes Gemeindeglied diese Unterscheidung treffen kann und ein Unterscheidungsvermögen entwickelt in sich selbst aufgrund von Gottes Wort und nicht immer an der Hand geführt werden muss. Und die Antworten nicht immer woanders suchen muss. Ich weiß, das ist manchmal schwierig, wenn es um irgendwelche Lehren geht. Manches ist wirklich schwer zu durchschauen. Das muss man auch sagen. Und dann hat man vielleicht nur ein Gefühl, irgendwas passt nicht. Und man kann es nicht wirklich benennen. Aber trotzdem sollten wir darum ringen, uns bemühen, dieses Unterscheidungsvermögen zu entwickeln und hier zur Reife gelangen. Das geht natürlich nicht ohne Gottes Wort. Ein Christ, der Gottes Wort nicht kennt und nicht sich darin vertieft und einmal die Dinge beleuchtet für sich selber von der Bibel her und nicht einfach immer nur irgendwelche Predigten hört oder Bücher liest, der wird kaum ein Unterscheidungsvermögen entwickeln, weil er immer aus der Konserve die Dinge bekommt, weil er es immer aus zweiter Hand bekommt. Und deswegen sind wir ermutigt und aufgefordert, selbst in Gottes Wort einen Stand zu finden. Das heißt, auch mal zu wissen, wie definiert sich eine Lehre von Gottes Wort her. Und nicht bloß zu wissen, naja, ich glaube an Jesus, das ist wirklich, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Natürlich, selbstverständlich. Aber auch zu wissen, wie begründe ich das aus Gottes Wort, was ich glaube. So, deswegen geht es mir heute in dem Sinn einmal, das habe ich auch so noch nicht gemacht, um einen theologischen Standpunkt, den jeder haben sollte. Natürlich weiß ich, dass Theologie bei manchen Gläubigen, vor allen Dingen aus dem pfingstlich-charismatischen Bereich, dass Theologie oftmals einen schlechten Ruf hat, da man dabei nur an die sogenannte bibelkritische Theologie denkt und die im Hinterkopf hat, wo es darum geht, alles nur streng wissenschaftlich zu deuten. Was bedeutet, dass zum Beispiel versucht wird, alles, was mit einem übernatürlichen Wirken Gottes zu tun hat, als natürlich erklärbar darzustellen. Das macht die kritische Theologie, die bibelkritische Theologie. Es ist alles irgendwie natürlich erklärbar. Wunder sind dann natürlich auch keine Wunder mehr, sondern haben immer natürliche Ursachen und werden als Mythen oder zu Mythen erklärt von dieser Theologie, die nur dem unaufgeklärten Menschen oder dem uneinsichtigen Gläubigen als Wunder erscheinen. Eine komische Theologie, aber die hat Deutschland fest im Griff. Das ist das, was auf den Universitäten gelehrt wird. Prophetie ist nach dem Verständnis dieser Theologen immer erst im Nachhinein in die Schrift hinein verbaut worden, hineingearbeitet worden, weil es ja nach ihrer Sichtweise gar keine Prophetie gibt und geben kann und überhaupt, weil ja alles ganz menschlich zugeht und Gott nur ein Konstrukt ist, das dem Menschen entspringt und nicht umgekehrt. Das ist gängige Theologie heute. Krass. Solchen Theologen geht es natürlich nicht darum, Gott und sein Handeln am Menschen besser zu verstehen oder den Glauben, das Vertrauen auf Gott zu fördern. Ihnen geht es darum zu beweisen, dass letztlich alles doch menschlich ist, eigentlich Humbug und psychologisch zu deuten sei. Der Glaube an Jesus als den Sohn Gottes oder an das Erlösungswerk am Kreuz oder an den fleischgewordenen Gott, das wird allegorisch gedeutet, aber wird eben nicht in weiten Teilen buchstäblich nicht gesehen. Ja. So, es wird eigentlich abgelehnt und ins Reich der Fabel verwiesen. Wer das buchstäblich nimmt, der ist in den Augen solcher Theologen komisch, ein Hinterwäldler. Der hat die Aufklärung verpasst. Solche Theologie versucht zu beweisen, dass nicht wahr ist, was Gottes Wort als Wahrheit offenbart und dass alles ganz anders zu verstehen ist und rein menschlich zu interpretieren sei. Kein Wunder, dass manche sagen, mit Theologie will ich nichts zu tun haben, die Theologen. Mein erster Pastor, der Peter Dippel, der hat immer von den Theolügen gesprochen. Die Theolügen, was erzählen die für einen Schmarrn, die Theolügen. Und wenn man diese hier nimmt, dann muss ich sagen, da hatte er wirklich recht. Ja. Ein solcher Theologe ist wirklich weit entfernt von einem Glaubensansatz. Und er kommt aus einer Überzeugung, die eben nicht theozentrisch ist, wo nicht Gott im Mittelpunkt ist, die nicht von Gott ausgeht und nicht zu Gott hinführt, sondern anthropozentrisch angelegt ist. Auf den Menschen ausgerichtet, zum Menschen hinführend und vom Menschen ausgehend. Ja, und da spielt dann Gott im Großen und Ganzen keine Rolle mehr, weil er ja längst vom souveränen, aufgeklärten Menschenverstand verdrängt wurde. Heinrich Heine sagte schon im 19. Jahrhundert, das heißt 100 Jahre nach Beginn der Aufklärung, es sind in Deutschland die Theologen, die dem lieben Gott ein Ende machen. Ist eigentlich Wahnsinn, ja, wirklich. Hier haben wir es dann mit dieser Theologie, mit einer Theologie zu tun, die eigentlich nicht einmal den Namen verdient, die alles ganz menschlich zu erklären sucht, da ja Gott nicht hinter allem steht, sondern wie sie meinen, der Mensch und der Mensch eben selbst auch die letzte Instanz ist. Obwohl eine solche Theologie sich christlich nennt und mit dem Wort Gottes arbeitet, ja, ihre Existenzberechtigung im Grunde genommen aus der Bibel ableitet, trägt diese Theologie starke atheistische Züge und hat ein starkes atheistisches Denken und ist letztendlich glaubenszersetzend. Muss man leider sagen. Deshalb sieht es in unserem Land auch so aus, in dem Land der Dichter und Denker, so wie es heute aussieht. Der Glaube an Gottes Wort wurde gerade durch die Theologie systematisch zerpflückt und unglaubwürdig gemacht. Seit der Zeit der Aufklärung. Ich sah vor einigen Wochen eine Sendung, da wurden junge Leute befragt über den Glauben. Und dann haben etliche Junge gesagt, wer glaubt denn heute noch an Gott? Jugendliche. Was früher eine Selbstverständlichkeit war, ist durch die Aufklärung gerade auch solcher Theologie heute eine Seltenheit geworden. Meine Frau wurde gefragt, was sie Ostern macht. Und die Leute erzählen, die machen alles Mögliche. Und sie sagt, ja, ich gehe in Gottesdienst. Ah, in Gottesdienst. Ist ja komisch. Das wird schon als seltsam bewertet, wenn heute noch jemand in den Gottesdienst geht. Wer an einer Uni einen Studiengang auf einer entsprechenden theologischen Fakultät belegt, der kommt in der Regel nicht unbeschadet daraus. Wenn er vorher Glauben hatte, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass er nach einem Theologiestudium keinen Glauben mehr hat. Ja. Wobei die Ausnahme die Regel bestätigt. Manchmal schickt Gott gerade gläubige Menschen auch in solch einen Studiengang, um sie zu festigen oder weil sie fest genug sind, damit sie am Ende auch wirklich Antwort geben können, qualifizierte Antworten und auch mal diese Seite studiert haben und darauf als qualifizierte Leute auch reagieren können. Detlef Fleischhammel, ein deutscher Theologe, der sagte einmal, die moderne Theologie ist überhaupt nicht modern. Schon die Schlange im Paradies hat gefragt, sollte Gott wirklich gesagt haben? So, dabei wäre es natürlich möglich, mit genau demselben wissenschaftlichen Anspruch, und das wird ja auch getan teilweise, aber nicht an den Unis, es wäre genauso möglich, mit demselben wissenschaftlichen Anspruch zu untersuchen, Gottes Wort zu untersuchen und auf diese Weise darzulegen, dass Gott hier tatsächlich geredet hat und redet, ja, dass tatsächlich Gott am Wirken ist und dass die Bibel das Wort Gottes nicht nur von Wundern berichtet, sondern in sich selbst auch ein gewaltiges Wunder ist. Das kann man alles untersuchen und Gott fordert uns auf, die Wunder in seiner Schöpfung zu untersuchen und ins Wort zu gehen, sein Wort zu untersuchen und das kann man sehr, sehr akkurat auch tun. Aber eben um zu zeigen und zu beweisen und deutlich zu machen den Leuten, die noch nicht zum Glauben gekommen sind, das ist ein Wunder Gottes und hier ist Gott am Werk und nicht versuchen zu beweisen, dass es alles andere wie eine göttliche Inspiration ist. So, man kann mit derselben Methode in zwei verschiedene Richtungen gehen. Es kommt immer darauf an, was man erarbeiten möchte. Und hier ist es ganz deutlich, diese Art von Theologen, die stellen lediglich alles in Frage und möchten beweisen, dass das Wort Gottes doch nicht Gottes Wort ist. Und das nennt sich Theologie. Krass, gell? Wirklich. Ihr Lieben, ich bin echt froh, dass die Theologen nicht das letzte Wort haben, sondern immer noch der sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Nicht ein Jota und ein Strichlein des Gesetzes wird vergehen. Ja. So, wenn wir jetzt in die Bibel hineinschauen, um mal einen anderen Zweig der Theologie zu betrachten, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir schon zur Zeit Jesu gab es Theologen, die auch stolz darauf waren, Schriftgelehrte zu sein. Doch wenn man genau hinsieht, bei den meisten, auch ihre Theologie blieb in menschlichen Eitelkeiten stecken. Und sie akzeptierten nur, was sie selbst nicht in Frage stellte und was ihre Theologie nicht in Frage stellte. Das akzeptierten sie. Alles andere akzeptierten sie nicht. Sie suchten, so sagt Jesus, Ehre von Menschen und den eigenen Vorteil. Aber die Liebe Gottes, sagt der Herr, war nicht in ihnen. Anerkennung, Erfolg, gesellschaftlicher Status, das war ihnen mehr wert als die Wahrheit, die natürlich, wenn man in ihr forscht, auch den Irrtum aufdeckt. Theologen sind absolut nicht vor Irrtum gefeit, weil sie sind genauso Leute wie alle anderen auch. Und wir alle befinden uns streckenweise im Irrtum. Und wenn wir Gottes Wort studieren und untersuchen, dann überführt uns Gottes Wort von Irrtum und setzt uns frei durch die Wahrheit. Und diese Offenheit muss sich jeder behalten. Sonst wird er in seiner Theologie irre gehen. Und wird falsche Glaubenszusammenhänge sich zusammenbasteln. Und das wird zu Problemen führen. In Johannes 5, Vers 39 sagt Jesus zu ihnen, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. So in Wahrheit haben auch diese Schriftgelehrten die Schriften nicht wirklich geglaubt, sondern sie haben sie nur nach ihren Vorstellungen interpretiert. Das haben sie gemacht. Dann heißt es nämlich weiter in Vers 46, denn wenn ihr Mose glaubtet, und Mose lasen sie ständig, die Tora war ständig in ihrer Hand und in ihrem Mund, die haben sie rezitiert und auswendig gelernt. Und er sagt hier, wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? So, er hat diese Schriftgelehrten überführt und hat ihnen gezeigt, dass sie zwar viel interpretieren, aber nicht wirklich glauben und dadurch auch zu falschen Ergebnissen kommen. Hätten sie Mose geglaubt, hätten sie auch Jesus geglaubt. Ja. So, obwohl sie jetzt von außen her sehr fromm wirkten und fromm ausschauten, wollten sie manches einfach nicht wahrhaben, was die Schrift sagte. Und so haben sie auch Jesus nicht erkannt, haben ihn nicht angenommen und haben seinen Worten nicht geglaubt. Im Gegenteil, sie haben ihn verworfen. Jesus verknüpft das. Die alttestamentlichen Schriften, die sie hatten, die galt es zu glauben, um verstehen zu können, dass in Jesus der Messias gekommen ist und dass sein Wort die Wahrheit ist. Aber weil sie das eine nicht glaubten, glaubten sie auch nicht das andere und interpretierten immer weiter ihre Sicht der Dinge, die schließlich dahin führte, dass sie Jesus, das lebendige Wort Gottes, verworfen haben. Hinweg mit ihm. So, sie suchten im Grunde genommen nach Erklärungen, um ihre eigene Position zu schützen. Und Erklärungen, die ihnen erlaubten, sich selbst nicht ändern zu müssen. Weil wer Gottes Wort zu sich reden lässt, der wird erkennen an vielen Stellen, dass eine Änderung vonnöten ist. Wir haben das am Mittwoch auch gesehen. Gottes Wort, sagt Jakobus, ist wie ein Spiegel. Wenn wir hineinschauen, dann sehen wir uns. Das Wort Gottes ist auch wie ein Fenster, wenn wir hindurchschauen, dann sehen wir Jesus. Und in diesem Vergleich sehen wir sehr deutlich, wo Veränderung notwendig ist, damit dieses Bild entsteht, das wir in Christus sehen. Wir können das nicht einfach tun, aber wir können uns dazustellen und können der Wahrheit Ehre geben und sagen, ja, so ist es. Danke Gott, dass du mich angenommen hast, so wie ich bin, und du veränderst mich in seinem Bild. Ja. Und Gott wird es gelingen, diese Bilder zusammenzubringen, mehr und mehr. Aber dem muss ich mich erst einmal stellen. So, lieber änderten diese Theologen Gottes Wort, weil sie gerne so bleiben wollten, wie sie waren. Und damit behielten sie das letzte Wort. Und setzten doch gleichzeitig Gott ins Unrecht. Dabei sagt Gott, alle Menschen sind Lügner. Er allein ist wahrhaftig. So, sie haben einfach die Schrift nach ihrem Gusto, nach ihren Vorlieben interpretiert. Aber sie ließen nicht zu, dass die Schrift selbst sie korrigiert und sie zurechtbringt. Und das ist immer etwas, was aus der Schrift heraus geschehen will. Nicht nur, dass wir Informationen sammeln, sondern dass das Wort Gottes unser Herz bewegt. Dass das Wort Gottes uns formen kann. Dass das Wort Gottes unsere Sicht von Gott, unsere Sicht vom Menschen, unsere Sicht von der Erlösung, unsere Sicht von dem, was es heißt, mit Gott zu leben, prägen kann. Und nicht, dass wir mit einer Prägung kommen und versuchen, die Schrift dorthin auszulegen, dass unsere Prägung bestätigt wird. Das ist ein Ansatz, der immer in den Irrtum leitet und der schon von Irrtum ausgeht. Aber die Schrift will dorthin gehen mit uns, dass sie uns freisetzt von Irrtum, wenn wir absolut aufrichtig sind den Dingen gegenüber. Ja, so, sie missbrauchten eigentlich die Schrift, um sich selbst und ihre eigenen Vorstellungen zu rechtfertigen. Und weil ihnen die Liebe zur Wahrheit fehlte, blieben sie unfrei und in ihren falschen Sichtweisen gebunden. Nicht die Liebe zu Gott und die Liebe zum Wort Gottes war ihre Triebfeder, sondern letztlich in erster Linie die Liebe zu sich selbst. So kann Theologie auch ausschauen, natürlich. Man gibt sich mit den höchsten Dingen ab und ist auch noch stolz darauf. So, und weil ihnen die Liebe zur Wahrheit fehlte, blieben sie eben da drin stecken im Endeffekt. Das gab es eben in der Theologie auch schon immer. Schon immer. Die Schriftgelehrten verkehrten jetzt noch im Tempel, ja, und waren sehr nahe an der religiösen Elite, wie es bei uns ja heute nicht ist. Bei den bibelkritischen Theologen, die haben mit Kirche oder lebendigem Glauben nichts zu tun, aber die damals, die waren sehr nahe an diesen Dingen und gingen trotzdem dran vorbei. Man sprach und man spricht zwar über Gott und über Gottes Wort, aber man ließ nicht mehr zu, dass das Wort zu einem selber sprach, um diese Veränderung zu bewirken. Und so schneiden sich solche Theologen, ob sie kirchlich geprägt sind, ob sie freikirchlich geprägt sind oder welcher Prägung auch immer sie entspringen, letztlich selbst von dem Ast ab, auf dem sie sitzen. Schade, da kann man nicht mehr helfen. Ihre eigene Theologie wird in einem solchen Fall zum Stolperstein in ihrer Beziehung zu Gott. So war es bei den Schriftgelehrten damals. Ihre eigene Theologie hat sie fehlgeleitet und sie haben nicht erkannt, was sie erkennen sollten. Und das, ihr Lieben, das hat auch uns etwas zu sagen für uns heute. Weil diese Gefahr, die gibt es überall. Die gibt es in jeder Kirche, die gibt es überall dort, wo der Umgang mit Gottes Wort gepflegt wird und wo man sich auf die Schrift beruft, dass man eine Theologie entwickelt, die entweder tatsächlich das spiegelt, was die Schrift sagt, wo man sich völlig hineinstellt, oder aber auch, wo man möglicherweise eine Theologie aufrecht erhält, die nicht schriftgegründet ist, sondern aus anderen Motiven und aus Dingen heraus entwickelt wurde, die nicht so ohne weiteres durchschaubar sind. Auch das gibt es. So, und hieran sehen wir eben, dass es ganz entscheidend ist, welche Theologie wir vertreten. Das ist ein wichtiger Punkt. Auf was bauen wir hier? Und es ist auch ganz wesentlich, was uns dabei motiviert. Weil die Motivation bei diesen Theologen spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und auch bei uns spielt unsere Motivation, unser eigenes Innenbefinden eine Rolle, wie wir mit Gottes Wort umgehen, was wir herauslesen aus Gottes Wort oder was wir hineininterpretieren. Das hängt maßgeblich auch damit zusammen, wie unser Herz beschaffen ist, ja. Ob hier eine radikale Aufrichtigkeit Gottes Wort gegenüber da ist, selbst wenn uns das Wort korrigieren will in unserer Sichtweise, oder ob wir etwas suchen, was uns bestätigen möchte und bestätigen soll. Das ist ein großer Unterschied. Und beides kann man machen mit Gottes Wort. Ja. Es ist leicht, einen Vers aus dem Zusammenhang zu reißen, um etwas zu bestätigen, was die Bibel aber gar nicht bestätigt. Weil man vielleicht eine Lieblingsvorstellung hat und die nicht aufgeben möchte oder so. So, was motiviert uns? Da muss man sich schon fragen, eigene Wünsche, eigene Vorstellungen, Vorlieben, Ansprüche, Eitelkeiten, persönliche Interessen oder die Liebe zur Wahrheit. Dass uns Gottes Wort alles sagen darf, auch wenn es unserem eigenen Trachten und Streben vielleicht widerspricht an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht haben wir auch Lieblingstheologien, die möchten wir unbedingt verwirklicht sehen. Aber irgendwie funktioniert es nicht. So, natürlich identifizieren wir uns nicht mit diesen Theologen, die für sich selbst das Maß aller Dinge sind, ja, und die Gottes Wort lediglich als Menschenwerk oder Menschenwort betrachten. Aber wir brauchen und wir schätzen ja auch klare theologische Arbeit, die uns die biblische Wahrheit in Lehre und Praxis nahe bringt und verständlich macht und uns hilft, Gottes Wort immer besser zu verstehen und danach zu leben, oder? Von daher ist es notwendig, dass klare Lehre, ein klarer biblischer Standpunkt, klare Theologie eben auch vorhanden sind und da sind. In Apostelgeschichte 17, Vers 11 ist von Leuten die Rede, die Gottes Wort nicht ablehnten, sondern die es, heißt es hier, sogar sehr bereitwillig aufnahmen, als Paulus ihnen sein Evangelium verkündigte. Ist ja interessant, dass Paulus sagt sein Evangelium, er spricht von seinem Evangelium. Ja. Es gibt ja viele Evangelien. Und wir wissen heute teilweise gar nicht mehr genau, wenn wir nicht wirklich die Schrift untersuchen, was ist denn das eigentliche Evangelium? Ja. Weil oftmals sind die Schwerpunkte so verschoben, je nachdem, wer es lehrt. Aber was sind denn die zentralen Dinge des Evangeliums, worauf es ankommt? Was ist denn die gute Nachricht? Ja. Ich nenne das mal, weil es einfach so plakativ ist. Ist es, dass wir reich und im Wohlstand sind? Ganz bestimmt nicht. Das sind ganz andere Dinge. Aber da muss man sich mal drauf einlassen. Und hier ist etwas, was unser Innerstes häufig bewegen kann. Wir wären nämlich gerne reich und im Wohlstand und immer wohlgehend. Und jetzt sucht man natürlich möglicherweise auch Begründungen dafür, warum das so ist, und ist gar nicht mehr offen dafür, dass es auch anders sein könnte von der Schrift her. So, an dem Punkt sind wir nicht mehr wirklich neutral im Herangehen an die Schrift. Wenn wir wirklich neutral und absolut aufrichtig wären, wenn es uns nicht nach unseren Dingen ginge, die wir gerne hätten, dann müssten wir alles erst einmal so stehen lassen, wie es steht, und die Schrift in alle Richtungen untersuchen, um zu erkennen, was die Schrift tatsächlich sagt. Aber häufig arbeitet man theologisch so und von der Schrift her so, dass man auch versucht, eben einen bestimmten Gedanken von der Schrift her abgedeckt zu bekommen. Und du kannst ganz sicher sein, du findest praktisch für jede Lehre auch irgendwelche Schriftstellen, die da scheinbar hineinpassen, um das zu begründen. Aber ob es denn tatsächlich Gottes Wort ist, das steht auf einem anderen Blatt. So, diese Leute in Apostelgeschichte 17, die ließen sich ansprechen von dem, was der Apostel Paulus als Wort Gottes sagte. Sie lehnten das nicht ab, wie die Theologen, von denen wir vorher hörten. Sie haben es nicht abgelehnt. Aber, so heißt es dann, sie untersuchten täglich die Schriften, um zu erkennen, ob es sich auch so verhielte. Das taten sie täglich, bis sie gecheckt haben, jawohl, das ist wirklich Gottes Wort. Das heißt, sie haben nicht einfach gleich Beifall geklatscht, wenn einer etwas als Ausspruch Gottes gesagt hat, sondern sie haben das anhand der Schriften geprüft und untersuchten das Wort Gottes nach der Bestätigung, um gewiss zu sein, dass es sich wirklich um Gottes Wort handelt und eben nicht um Menschenwort. Das ist interessant. Die einen Theologen wollen beweisen, dass es sich um Menschenwort handelt. Und diese Leute hier, die wollten beweisen und zeigen, sie wollten herausfinden, dass es sich um Gottes Wort handelt. So, die bibelkritischen Theologen, die gehen genau umgekehrt an ihre Untersuchung. Sie nehmen Gottes Wort eben nicht bereitwillig auf. Sie lehnen es eigentlich sogar ab und wollen beweisen, dass es Menschenwort ist. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Die Gläubigen aus Apostelgeschichte 17 dagegen, die suchten nach einer Bestätigung, dass es wirklich auch Gottes Wort war, das sie da hörten. Und sie nahmen die Schriften zusammen und sahen, jawohl, das passt wirklich hinein. Dieses Bild deckt sich. Diese Gläubigen, diese Theologen, die waren gläubig und hatten Vertrauen auf Gott, aber sie waren nicht leichtgläubig. Das waren sie nicht. Sie waren nicht leichtgläubig, sodass sie auf jeden frommen Schmarrn hereinfallen. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Das ist ein wichtiger Unterschied. Heute neigen wir ja dazu, wenn etwas nur fromm aufgebaut ist, das einfach zu glauben. Und wir neigen hier tatsächlich eher zur Leichtgläubigkeit. Wir haben keine Begründung dafür innerlich. Woher kommt es jetzt? Und können wir das einordnen? Ist das schriftgemäß? Sondern es wird halt irgendwie was gesagt, mit einer Schriftstelle begründet, von außen her, und dann wird es halt angenommen oder stehen gelassen. Und wir neigen leicht dazu, das zu glauben. Und das ist manchmal nicht nur leichtgläubig, sondern auch leichtfertig. Weil das, was wir glauben, wovon wir überzeugt sind, hat immer eine Auswirkung auch in unserem Glaubensleben, in unserer Glaubenspraxis. Und wenn wir etwas für uns als wahr annehmen, was letztlich nicht der Wahrheit entspricht, dann gehen wir fehl. Dann wird es zu Problemen kommen an irgendeiner Stelle. Und dann wundern wir uns, dass unser Glaube so schwierig ist. Dass das Evangelium so schwer ist. Ist doch eine gute Botschaft, und trotzdem bin ich irgendwie gedetscht, weil ich nicht so durchbrich. Ja, ihr Lieben, das hängt oft damit zusammen, dass wir an bestimmten Stellen einer falschen Theologie folgen. Das Evangelium ist befreiend. Und heute werden Evangelien verkündigt, die uns die Freiheit rauben und uns unter eine Belastung bringen, und wir erstmal eine Menge Leistung zu bringen haben, bis das Gute herüberkommt. So, indem die Leute aus Apostelgeschichte 17 sich den Schriften zuwandten und darin Antworten suchten, darin haben sie sich als rechte Theologen erwiesen, nämlich als Gläubige und nicht als Leichtgläubige. So als solche, die ihr Leben wirklich auf Gott ausgerichtet haben und die ihren Glauben nur auf Gottes Wort gründen wollten und eben nicht auf Menschenwort oder was irgendjemand sagt, auch wenn es noch so fromm daherkommt. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, sollten wir alle Theologen sein, in diesem Sinne. Und sollten alle ein Stück weit theologisch arbeiten, begründet, dass ich auch weiß, was ich glaube und die Dinge auch zuordnen kann. Schaut mal, jeder von uns hat Glaubensvorstellungen und Überzeugungen im Hinblick auf Gott, auf Jesus, moralisch-sittliche Fragen, Fragestellungen, Fragen an das Wort Gottes. Es ist uns wichtig, vieles in Bezug auf Gemeinde, auf Kirche und jede Menge andere Themen und Gegenstände, die uns bewegen im Hinblick auf den Glauben. Und es ist uns wichtig, wo wir Gottes Wort befragen, um von dort Gottes Antwort zu bekommen. Stimmt? Und das hat mit einer klaren theologischen Ausrichtung zu tun. Der Gläubige erwartet doch Führung und Weisung von Gott, oder? Und Antworten im Hinblick auf seine Fragen, um sein Leben so zu gestalten, sein Handeln und sein Tun daran auszurichten. Das möchte ich. Ich möchte mein Leben an dem ausrichten, aber ich muss sicher sein, das ist die Wahrheit. Das stimmt auch tatsächlich. Und ich darf nicht ständig ein Gefühl der Unsicherheit in mir herumtragen. Ja, und überlegen, mei, das funktioniert nicht, warum funktioniert es nicht? Bin ich selber schuld? Oder was ist da gegeben? Gottes Wort ist klar und eindeutig. Und nur in den Dingen, die für mich eindeutig sind, auf denen kann ich mich bewegen. Das ist fester Grund. Und hier kann ich auch stehen und falle nicht um. Hier bin ich gewurzelt und gegründet, weil es eindeutig ist. Aber wenn zu viele Dinge theologischer Natur in mir sind, die nicht wirklich eindeutig sind, erzeugt es Unsicherheit im Herzen des Gläubigen. Und sein Herz kommt nicht zur Ruhe, und letztlich wird er der Freude verlustig, weil er ein falsches Bild hat. Ja? Falsche Gottesbilder zum Beispiel führen nie zur Freude. Kannst du machen, was du willst. Es wird immer schwierig bleiben. So, deshalb dürfen wir auch Theologen sein. Das altgriechische Wort für Theologe, Theologos, heißt eigentlich Gottesgelehrter. Habt ihr das gewusst? Gottesgelehrter. Oder wörtlich heißt es ein von Gott Redender. Es können nur die, die von Gott gehört haben. Zusammengesetzt aus zwei Begriffen, Theos, Gott, und Logos oder Logia heißt Lehre, Wort oder Rede. Und so ist der Theologe in diesem Sinne ein Gottesgelehrter, ein Hörender und ein von Gott Redender. Das ist der Theologus. Ein von Gott Redender. Die Frage ist nur, ob der Einzelne ein guter oder ein schlechter Theologe ist. Können wir das so offen ansprechen? Ich glaube, müssen wir, wenn es um die Wahrheit geht, ist es wichtig. Ja? Gute Theologen gebrauchen die Schrift nicht, um damit eigenen Absichten zu dienen. Das tun sie nicht. Sondern sie erlauben vielmehr der Schrift, ihr eigenes Verständnis von biblischer Lehre und sich selbst zu formen. Mein biblisches Verständnis muss aus der Schrift kommen und darf nicht irgendwelchen Vorlieben entspringen. Gute Theologen glauben, was mit der Schrift übereinstimmt. Und sie vergleichen alle Lehren mit Gottes Wort, um zu sehen, ob es sich so verhält, wie in Apostelgeschichte 17. Ob eine Lehre die Ohren kitzelt, weil sie tolle Versprechungen macht, oder ob es tatsächlich mit Gottes Wort übereinstimmt. Das muss geprüft werden. Und diese Mühe erspart uns der Herr nicht, wenn wir Sicherheit in seinem Wort gewinnen wollen. Ja. Wir können das nicht delegieren an die Professionellen. Können wir. Aber wir werden keine Sicherheit gewinnen. Dann kommt irgendein anderer, der sich besser ausdrücken kann, dann wirst du dem folgen. Dann kommt ein Dritter, der stellt es wieder ganz anders dar, weil er einfach eloquent ist, dann wirst du vielleicht dem folgen. So, du musst eine Selbstständigkeit erreichen, du darfst es erreichen. Ein Unterscheidungsvermögen, weil du selbst in Gottes Wort gegründet bist. Schlechte Theologen gebrauchen die Schrift, um ihre vorgefertigten Ideen und Gedanken zu rechtfertigen, anstatt dem Text zu erlauben, ihre Vorstellungen und Glaubensinhalte zu prägen oder sie auch zu korrigieren. Ich muss offen sein für die Korrektur aus Gottes Wort. Und wenn jemand kommt und wir sprechen über die Theologie, die ich jetzt zum Beispiel vertrete, und er zeigt mir aus Gottes Wort, dass ich an dem oder dem Punkt falsch liege, dann muss ich bereit sein, mich hier zu überführen zu lassen und zu sagen, alle Ehre dem Wort Gottes, hier habe ich mich geirrt. Es gibt hier noch etwas, was ich übersehen habe. Das bedeutet nicht, dass eine Theologie sehr wackelig sein muss. Überhaupt nicht, weil die allermeisten Dinge sind sehr, sehr klar. Ja. Spurgeon hat einmal gesagt, es gibt nichts Neues in der Theologie, außer das, was falsch ist. So, fehlerhafte Theologie ist ja deshalb tragisch, letztendlich, ja, wenn es nur ein theoretisches Konstrukt wäre. Ist es aber nicht. Fehlerhafte Theologie ist tragisch, weil es immer zu irrigen Glaubenshaltungen führt, die der Gläubige dann einnimmt, weil er das ja tun will, weil er das ja umsetzen will, was er gelernt hat. Und solche Theologien beinhalten eben falsche Glaubensüberzeugungen im Hinblick auf Gott, im Hinblick auf sein Wort, im Hinblick auf sein Handeln am Menschen und im Hinblick auf den Menschen auch ganz allgemein. Und das wird dann im Gläubigen unweigerlich zu Konflikten führen, weil sein täglich gelebtes Glaubensleben eben damit gar nicht in Übereinstimmung kommen kann. Das ist gar nicht möglich. Die Diskrepanz zwischen dem Bild der Lehre, das der Gläubige für sich angenommen hat, also die Lehre, die er angenommen hat, und der Realität in seiner Glaubenserfahrung, wird dann zu einem beständigen Spannungsfeld, wo er nicht wirklich zur Ruhe kommt, im Frieden steht. Falsche Gottesbilder, habe ich vorhin schon gesagt, geben nie Frieden und können dem Herz keine Ruhe bringen, sondern erzeugen auf Dauer immer Unsicherheit und Ängste. Und man geht der Freude an Gott verlustig. Das Evangelium ist eine gute Botschaft. Erzeugt immer Freude. Wie das andere. Können wir nicht selber erzeugen. Wird erzeugt durch das Evangelium in uns. So irrige Überzeugungen führen unweigerlich zu Enttäuschung und Frustration, wenn Erwartungen sich nicht erfüllen und das Glaubenskonzept dann im Alltag nicht aufgeht. Dann bleiben oftmals auch noch Schuldgefühle nicht aus. Gedanken der Unwürdigkeit, der Gläubige sollte sich eigentlich an seinem Erlöser freuen und an der Erlösung, in der er steht, die ihm geschenkt ist. Ohne Leistung, sondern im Glauben hat er sie angenommen. Ja, er darf geborgen sein in Jesus, aber plötzlich macht er sich Sorgen über seine Annahme in Gott. Bin ich überhaupt angenommen? Und fragt sich, was verkehrt läuft. So, ihr Lieben, und deshalb sollte jeder Christ für sich selbst auch anhand des Wortes Gottes darum ringen, klar zu werden, was er glaubt und welchen Glaubensüberzeugungen er wirklich folgt und das auch begründet aus Gottes Wort, das begründen zu können. Das ist nicht eine umfangreiche Aufgabe, die eine Lebensaufgabe ist, sondern das ist etwas. Ich frage nicht, wer von euch regelmäßig Bibel liest und wer es nicht tut. Aber man könnte sich in seiner täglichen Bibellese oder in seiner Bibellese einmal ein Thema vornehmen. Meine Gerechtigkeit in Gott. Was setzt mich frei? Was spricht mich frei? Wo stehen die Schriftstellen, auf die ich baue? Und so begründe ich meine Glaubenshaltung. Und wenn es die Wahrheit ist, wird mich das freisetzen. Ich werde nicht unter Verdammnis kommen, weil da einer ist, der mich angenommen hat, weil es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind. Wo steht das? Schaut nach in der Konkordanz. Römerbrief steht es. 8. Kapitel steht es. Zum Beispiel. Es ist wichtig, in Zeiten, wo wir hin und her geworfen sind, auch zu wissen, wo etwas steht. Weil darauf stehst du. Und darauf gründet dein Glaube. So, Frage, kannst du die Grundwahrheiten des Evangeliums für dich aus dem Wort Gottes begründen? Kannst du es begründen? Kannst du vom Wort Gottes her den Glauben darlegen und aufzeigen, auf was du baust? Ich spreche wirklich von der Bibel, von Schriftstellen. Kannst du vom Wort Gottes her belegen, was die Bibel zum Beispiel über deine Rechtfertigung und die Annahme in Christus sagt? Ich sage das deswegen, weil wir immer wieder Christen erleben, ich fühle mich so schuldig, ich fühle mich nicht angenommen und so weiter. Es ist alles so unbestimmt irgendwo. Und dann zu wissen, hier steht das Wort und es ist wie ein Fels, auf dem man gegründet sein kann. Hier heißt es, wer seine Sünde bekennt, bei dem ist Gott treu und gerecht, dass er ihm die Sünde vergibt. So, aber ich habe schon so oft darum gebetet, dass mir die Sünde vergeben wurde. Tja, und hier steht's. Wer gebetet hat, bitte vergib mir meine Sünden, dann steht hier in 1. Johannes 1, dem ist seine Sünde vergeben. Also bitte, achte nicht auf dein Gefühl, wo du dich noch sündig fühlst, sondern an dieser Stelle darfst du Gottes Wort mehr vertrauen als deinem Gefühl. Und darfst wissen, Gott sagt, wenn ich meine Sünde bekannt habe, und das habe ich getan, dann ist mir vergeben. So, das ist eine Begründung jetzt, warum es so ist. So, wenn du es nicht hast, dann bemühe dich einfach darum, das nachzuholen. Du hast keinen anderen Beleg dafür. Und du wirst dich nicht auf Dritte berufen können, sondern du lebst in deiner eigenen Beziehung zum Herrn. Und Gott redet zu dir ganz persönlich durch sein Wort. Und er möchte dir ganz persönlich zeigen, dass er dich lieb hat, dass du angenommen bist, dass du gerechtfertigt bist, dass du ihm gehörst, dass dich nichts aus seiner Hand herausreißen kann. Es ist wichtig, dass du es hörst aus der Schrift, aus Gottes Wort, von ihm selber und nicht nur über irgendwelche Predigten oder Bücher oder Lehren, die jetzt mal ganz begeistert sein können, aber du musst es selber gehört haben von ihm. Und gut ist es, wenn du das definieren kannst. Woher hast du das eigentlich? Aus eigenem Kenntnisstand. Begründet. Ludwig Tieck sagte einmal, nichts ist so bequem, als etwas zu glauben, das ein anderer meint. Und dieser hat seine Meinung gewöhnlich auch noch vom Hörensagen. Ist schon bequem, natürlich. Ja, brauche ich selber nichts tun. Aber einen eigenen Stand zu finden, braucht schon etwas Mühe. Aber keiner hetzt dich. Wir haben Zeit. Du hast jeden Tag ein paar Minuten zum Beispiel. Ja? Wenn du die nicht hast, dann nimm dir irgendwo anders ein paar Minuten und erarbeite dir das. Weil ich weiß es doch selber. Ich weiß manchmal als Prediger eine Woche später nicht mehr genau, was ich gepredigt habe die Woche vorher. Wie willst du das wissen, der nur Zuhörer ist? Gut ist auch tatsächlich, sich Notizen zu machen. Ich habe ganze Bücher voll geschrieben, ja, wo ich mir Notizen gemacht habe, um dann nachzulesen. Auch Gedanken, die mir kamen, die mir Gott gezeigt hat. Ja, früher habe ich oft mit diesem Diktiergerät gearbeitet und zu Hause habe ich es dann aufgeschrieben und so weiter. Weil ich vergesse auch alles. So, aber Gott möchte zu mir reden. Und zu dir genauso. Ja, ist das Glaubensbekenntnisse werden manchmal akzeptiert, nicht weil sie vernünftig sind, sondern weil sie oft wiederholt werden. Tatsächlich, musst du etwas nur oft genug sagen, dann wird es geglaubt. Das ist damit gemeint. Ob es die Wahrheit ist, ist eine ganz andere Geschichte. So, ich bin überzeugt, und damit schließe ich jetzt, nicht wenige Probleme und Enttäuschungen im Glaubensleben kommen nicht aus der Unfähigkeit des Gläubigen. Ich sag's nochmal, kommen nicht aus der Unfähigkeit des Gläubigen, sondern entstehen aufgrund einer Theologie, die er für sich angenommen hat, die aber nicht oder wenigstens zum Teil nicht aus Gottes Wort kommt. Habt ihr das verstanden? Wir empfinden manchmal so problematisch, wir sind so problematisch und wir verstehen die Dinge so schwer und bemühen uns, dass doch alles klappt, dem Evangelium gemäß, und manches haut einfach nicht hin. Und ich bin überzeugt, dass vieles von dem nicht in der Ursache liegt, dass wir unfähig sind, dass der Gläubige unfähig ist, sondern weil er einer Theologie folgt, die nicht die Wahrheit ist. Das ist einfach schwer, schwierig. Da komme ich nicht in die Pötte. Das muss aber nicht so sein, ihr Lieben. Martin Luther King, der sagte einmal, Leichtgläubige verfallen leicht dem Aberglauben. Gläubige aber nehmen die Schrift zur Hand und untersuchen die Schrift, auch wenn es Mühe macht. Jacques Rousseau sagte, wo sind die Theologen, die ihre Ehre in der ungeschminkten Aufrichtigkeit suchen? Er meint damit, dass es eben nicht darum geht, sich selbst zu bestätigen oder die eigenen Ideen, eigenen Vorstellungen, sondern die Wahrheit auf den Leuchter zu stellen. Denn sie allein macht frei. Und deswegen, auch deswegen, sagt Jesus ganz deutlich, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und in dieser Freiheit dürfen wir uns bewegen. Deswegen legen wir hier immer wieder so einen Schwerpunkt auf die Wahrheit des Wortes Gottes. Wir zensieren unsere Bücher nicht, die dort hinten sind. Aber neben die Bibel gelegt werden alle auch Dinge enthalten, die sich nicht ganz mit der Schrift decken. Ja. Wir geben die trotzdem weiter, weil es gute Literatur ist und weil es wichtig ist, sich auch hier weiterzubilden und Dinge zu lesen. Aber wo Unterscheidungsvermögen wachsen soll, ist es wichtig, dass man sich nicht nur damit beschäftigt, sondern Gottes Wort selbst zur Hand nimmt und nach der Wahrheit sucht. Ich kann immer nur darauf hinweisen, ihr Lieben. Tun müsst ihr selber. Ist aber doch gut, oder? Wir sind alle keine Hans Kasper, die abhängig sind von irgendwelchen Predigern oder von irgendwelchen Leuten, die das studiert haben, sondern wir sind frei und wir dürfen uns in Freiheit bewegen. Und wir haben selber Gottes Wort und die meisten von euch haben mehr als eine Bibel zu Hause. So. Und wer noch keine Konkordanz hat, der sollte sich eine Konkordanz besorgen, unbedingt. Stichwortverzeichnis, weil manchmal fällt dir nur ein Wort ein, kennst den ganzen Satz nicht mehr, den Vers, nur noch ein Wort. Und dann kannst du unter diesem Wort nachschlagen und das kommt dann in der Konkordanz vor, überall wo es in der Bibel dieses Wort vorkommt. Und so findest du dann einen Satz oder einen Vers, den du sonst nicht finden würdest. Ja. Und dann besorgt euch noch ein gutes Bibellexikon. Kann man auch mal nachlesen. Ja. Man muss die Sprache nicht unbedingt können. Aber es ist gut, einige Hilfsmittel zu haben, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Ist gut, oder? Lasst uns mal aufstehen, ihr Lieben. Halleluja.